Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Ein paar biografische Daten zuerst. Geboren am 31. Januar 1921 in Bern, Schriftsteller, Lyriker und reformierter Pfarrer. Die Rede ist von Kurt Marti, dem Verfasser berühmter Gedichtbände wie Rosa Laui, republikanische Gedichte und Leichenreden, gewisse davon auf Berndeutsch, andere wieder in der Schriftsprache. Zu seinem 89. Geburtstag erschien Notizen und Details 1964 bis 2007 Beiträge aus der Zeitschrift Reformatio, eine Sammlung von Kolumnen, stolze 1400 Seiten lang. Darüber reden wir heute mit Guy Kneter, Theaterautor aus Basel, und mit Balz Nil, Musiker und Autor aus Bern. 1400 Seiten lang Kolumnen aus 43 Jahren. Lohnt sich ein Blick darauf, Guy Kneter?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ein unglaubliches Buch. Also wenn man nicht wüsste, wie es entstanden ist, würde man sagen, das ist ein Wurf. Aber man kann ja nicht 43 Jahre werfen. Also es ist wirklich eine unglaubliche Sammlung. Es ist ein unglaubliches Buch.
Es ist ein Bad. Man kann reintauchen und es ist ein Bad mit großer Tiefe. Man kann ganz tief runtertauchen, man kann auch nur auf der Oberfläche schwimmen. Ich finde es ganz wunderbar.
Dass mal das Grundsätzliche dazu, einfach Übereinstimmung herrscht, das ist ganz toll. Aber was ist denn ganz besonders an diesen Texten von Kurt Marti?
Also ich finde jetzt an dem Buch ist ganz besonders diese Zusammenstellung. Also es sind einzelne Beiträge, die ich kannte. Ich habe ganz selten, aber gelegentlich habe ich Reformatio und dann eigentlich seine Kolumnen vor allem gelesen. Und einfach in der Zusammenstellung weist das über diese einzelnen Kolumnen hinaus. Also die Texte bauen sich wie gegenseitig auf oder schafft wie gegenseitig Bezüge, die ja vor allem einfach über ihn, über dieses Denken, über dieses Schauen, über dieses Wahrnehmen verbunden ist. Und jetzt nicht, es ist nicht dramaturgisch, weil er hat das ja Buch nicht dramaturgisch geschrieben, sondern es ist einfach eine reine Zusammenstellung von 43 Jahren Chronistentätigkeit. Und ich finde das so unglaublich, dass man dann innerhalb von so einem Buch dann so schnell 13 Jahre blättern kann und dann schauen, vor 13 Jahren hat er zu Kultur das geschrieben und 13 Jahre später das andere, und das hat miteinander zu tun, bezieht sich irgendwie aufeinander, wiederholt sich nicht mal, das ist erstaunlich auch. Und trotzdem ist natürlich da was passiert in diesen 13 Jahren.
Balz Nil, wie geht's Ihnen?
Ja, es ist eine gewachsene Dramaturgie drin. Also man merkt, der fängt irgendwo an und dann kommt vielleicht ein Brief von jemandem und dann knüpft er an diesem Brief an und viele Jahre später kommt ihm wieder etwas in den Sinn, was er früher mal schon geschrieben hat, er knüpft dort wieder an. Es ist subjektive Geschichte, sehr klug reflektiert und mit viel Humor und einer großartigen Beobachtungsgabe, und die Dramaturgie, die beherrscht er ganz großartig, finde ich, vom Kleinen zum Großen und vom Großen wieder zum Kleinen.
Ein gutes Stichwort hier, subjektive Zeitgeschichte, Balz Nil, Sie haben dieses Stichwort geliefert. Jetzt könnte man natürlich auch die Idee haben, wenn man Texte liest jetzt im Jahr 2010, Texte, die aus dem Jahr 1964 entstanden sind zum Beispiel, dass das auch veraltet sein kann. Ist es das?
Ist es überhaupt nicht. Der erste Aufsatz zum Beispiel, der befasst sich mit Kirchenliedern. Und ich habe innerlich gejubelt ab diesem Aufsatz, weil ich habe vor einem Jahr in einer Kirche etwas gemacht und dort haben sie Kirchenlieder gesungen, sogenannt moderne. Mir hat's einfach die Schuhe abgezogen. Die haben zum Beispiel ABBA gesungen, Angel. Und also da werde ich dann so richtig konservativ, dachte ich, nein, das gehört jetzt einfach nicht in die Kirche, das ist einfach schlicht zu billig. Mir langt das, wenn das am Radio kommt und irgendwie, wenn es Filme gibt, aber in der Kirche mag ich das nicht. Und er dekonstruiert so wunderbar dieses Lied Danke. Das ist ein berühmtes, modernes Kirchenlied. Und wie er das fein auseinandernimmt, ist einfach wunderbar.
Guy Kneter, Stichwort veraltete Texte.
Nein, ich finde es eben auch nicht veraltet. Das ist so verrückt daran, dass es sind viele eigentlich wieder, oft sind ja die Anlässe sind veraltet und trotzdem entsteht immer etwas, wo ich unglaublich stark anknüpfen kann. Das habe ich auch so nicht erwartet. Auch so diese Vorstellung, dass einfach der Kalte Krieg in der Schweiz vorbei ist, dass es das nicht mehr gibt und plötzlich liest man Texte, die sehr stark mit dieser Polarisierung zu tun haben, mit diesem angefeindet werden von ja, von Intellektuellen oder von Schriftstellern und hat das Gefühl, das ist nicht vorbei. Das ist, hat sich ein bisschen verändert, aber es hat unglaublich viele Punkte, wo man eigentlich darüber versteht, wo man wie begreift, wo man plötzlich so historisch anknüpfen kann.
Also ich habe mit größter Spannung eben die alten Texte vorangelesen. Ich habe gemerkt, ab 2000, das hat mich im Moment weniger interessiert, vielleicht interessiert es mich dann in 20 Jahren mehr, aber ich habe gern zurückgeschaut in diese 60er Jahre und mag, ja, die Zeit mag weit zurückliegen, aber die Art zu schauen, die ist natürlich hochmodern. Mhm.
Will das heißen, Notizen und Details 1964 bis 2007 könnte auch eine Art alternative Geschichtsschreibung sein?
Ja, denke ich, das könnte es sein. Es ist, was interessant ist bei ihm, dass er eigentlich meistens aus der Lektüre kommt. Das ist der Anlass ist oft etwas, was er gelesen hat, oder er beginnt zu schreiben und dann kommt das Gelesene hinein. Also es ist, und seine Lektüre ist einfach unglaublich breit. Es ist von der experimentellen Literaturzeitschrift bis zum Quartierblättchen, bis zur NZZ. Also es geht einfach, also und bis zu Büchern oder zu älteren Büchern. Also es ist einfach eine unglaublich, es ist eigentlich ein Leser, der schreibt, der immer wieder aus Sätzen, aus Wörtern, es gibt auch sehr oft, dass er über einzelne Wörter nachdenkt, dass er Wörter auseinander nimmt, vor allem so modische Wörter, die sich so einschleichen. Was da auch interessant ist eben, dass man diese Begriffe mittlerweile einfach geschluckt hat, die sind drin, die hat man gefressen und da, also in dem Moment, dass sie so aufkamen.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Ja, das Wort verarzten, da hat er so eine schöne Polemik gegen das Wort verarzten, da stößt sich niemand mehr daran, was das eigentlich für ein ja, Quatsch ist.
Für ihn ist es der Inbegriff der verwalteten Welt in diesem Verarzten. Und die Ärzte haben ihm ja recht gegeben. Die haben diesen Aufsatz dann abgedruckt. Ja. Oder ein anderes Wort, das finde ich ganz schön, was er über das, ich habe es gerade gesagt, ganz, das über das Wort ganz polemisiert er so schön. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich in den 60er Jahren, aus dem Wort ganz wurde ja dann wirklich ein Modewort, das Ganzheitliche und alles. Aber er mokiert sich darüber, wie gewisse Theologen dieses Ganz so brauchen, das ganz andere oder ganz schlicht. Und da kann er sich darüber mokieren. Und er sagt dann den schönen Satz, wer zu oft ganz hört, hört es schließlich nur noch halb.
1400 Seiten haben wir gesagt. Das sind Texte aus, wenn ich richtig gezählt habe, 43 Jahren. Das ist wirklich ein halbes Leben. Ist es nicht zu viel an Kolumnen?
Nein, weil es eben im Gesamten etwas ergibt. Also was ich auch ganz erstaunlich finde, ist überhaupt, wie Kurt Marti Kolumnen schreibt. Das ist nicht ein Einfall oder eine Pointe. Es zielt nicht auf etwas ab. Es zielt gedanklich auf etwas ab. Aber es hat ein sehr offenes Dahingehen. Also oft sind die Texte auch nicht, schließen nicht eben mit einem Paukenschlag ab, sondern sie sind offen und gehen dann eben woanders wieder weiter. Also man könnte eigentlich, wenn man das Buch jetzt hat und nicht wissen würde, dass das eigentlich öffentliche Texte waren, könnte man auch denken, das ist eine Art Tagebuch oder eine Art private, persönliche Chronik, die jemand eben aus dem Lesen schreibt, um sich Dinge zu vergewissern. Und wenn man weiß, eben, es ist gleichzeitig, war es immer öffentlich, also es war immer ein öffentliches Schreiben, die Texte wurden ihm abverlangt, er musste die neben seiner Pfarrertätigkeit manchmal noch schnell dann noch schreiben und bis dann abliefern. Aber darin hat es eben ein Schreibenddenken.
Das also ist eine Art schreibende Meditation, wenn man will.
Ja, er steht nämlich überhaupt nicht unter Pointenzwang und das gefällt mir so. Und so kann er die Pointen irgendwo verteilen, dort, wo sie ihm in den Sinn kommen. Und sonst sind das einfach Denkprozesse. Und über das Kolumnenschreiben, da hat er 68, ist er nämlich angefragt worden von verschiedenen Zeitschriften offenbar, wir brauchen jemanden, der nonkonforme Kolumnen schreibt. Das kam damals gerade auf. Und da hat er abgelehnt. Dann sagt er, ja, wenn das Nonkonforme verlangt wird, dann ist das Erste, was man eigentlich tun müsste, das Wort nonkonform abschaffen. Dann gibt's das Nonkonforme gar nicht mehr. Und die Kolumnen, die er schreibt, die sind ganz anders, als wir heute unter Kolumnitis vor uns haben.
Ist auch in der Breite eigentlich, also in der Länge von so einem Text. Also es hat nicht dieses kurze, schnelle, irgendwas noch sagen oder irgendwas so von sich ausgehen, sondern es ist wirklich ein schreibendes Denken. Es gibt einmal, glaube ich, das ist auch, weiß nicht mehr, wo er hieß, aber es ist auch irgendwo im Buch versteckt, dieser Aphorismus, ich denke nach, wer dachte vor? Und das ist eigentlich, das ist seine Haltung. Also er denkt nach und dabei fällt ihm ein, dass das ja irgendwo schon mal gedacht wurde und ist dann eben sehr skeptisch gegen diese Dinge, die vorgedacht wurden. Das zieht sich unglaublich stark durch, dieses, ja, so mit eben, mit welcher, ja, eigentlich Gewissenhaftigkeit wurde da vorgedacht oder mit welcher Schnelligkeit, mit welcher Unverfrorenheit wurde da vorgedacht und wo er dann versucht, so die Dinge auseinanderzunehmen, denkend.
Ja, und man hat auch das Gefühl, er hat richtig Platz. Er kann sich ausbreiten, die Redaktion hat ihm vertraut, hat ihm einfach den Platz gegeben und das ist so schön beim Lesen zu merken, da hetzt einer nicht, da muss einer nicht irgendwo nach 1800 Zeilen zu einem Schluss, möglichst zu einer Pointe kommen, sondern er kann wirklich, eine Art Denken spazieren oder so etwas.
Also den Gedanken wirklich freien Lauf lassen, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser Thema ist heute der Lyriker, Schriftsteller und reformierte Pfarrer Kurt Marti und seine Kolumnensammlung Notizen und Details 1964 bis 2007. Zu Gast sind Balz Nill, Musiker und Autor aus Bern und Guy Kneta, Theaterautor aus Basel. Wir haben es schon mal angesprochen, das Breite des Interesses von Kurt Marti, das erstaunt Sie beide. Also zählen wir mal auf, über was er da alles schreibt. Über den Literaturprofessor Peter von Matt, über den Schriftsteller Robert Walser, über Feminismus und AIDS, seine Besuche in Rom und in Glasgow, die Expo 02, Waffenexporte, Abu Ghraib. Und stets hat man den Eindruck, da schreibt einer gescheit und mit einer Haltung dahinter. Ist das eine aussterbende Spezies, Balz Nill?
Ich weiß nicht, ob die Spezies am Aussterben ist, glaube ich eigentlich überhaupt nicht, aber diese Spezies ist ein bisschen in zu enge Käfige gesperrt im Moment, glaube ich. Es braucht wirklich solche Foren, wie die Reformatio das geboten hat. Er schreibt noch über ganz andere Sachen als jetzt diese großen Themen. Er schreibt zum Beispiel, ich habe mir 68 genau angeschaut und dort hat er so eine herrliche Kolumne über den Matschball. Er schreibt darüber, dass eBay bei einem Matsch einen Ball gespendet bekommen hat von der Markuskirche. Und früher, da hatte man einen Ball für ein Fußballspiel und dieser Ball wurde immer von irgendeiner Firma gesponsert und das war dann ein Werbeträger. Heute hat man ja irgendwie 100 Bälle rund ums Spielfeld, die fliegen immer gerade rein. Man hatte einen Ball, das sind so Details, die man kennenlernt. Und er hat dann Freude, dass die Markuskirche, weil nämlich das Kirchengebiet der Markuskirche da gehört, das hat Wankdorf dazu und das findet er eine gute Aktion, dass das die Markuskirche gemacht hat.
Also auch zu der Spezies, ich glaube eben, dass er selber, er ist sehr eigen. Es ist etwas, eine ganz eigene Haltung, auch die er vertritt. Es ist auch nicht, man könnte jetzt nicht sagen, es gibt sehr viele von ihm auch in seiner Zeit. Es ist, also er hat eine unglaubliche, das finde ich irgendwie so faszinierend, dieses, dass er eigentlich wie eine Position hat von außen, dass er eigentlich wie beschreibt, obwohl man genau weiß, in vielen Dingen ist er mittendrin. Also es ist sehr interessant, wenn er über Kollegen schreibt, da hat man das Gefühl, er ist ein ganz wacher Beobachter. Er schaut auf Frisch, er schaut auf Dürrenmatt, er schaut auf Vogt oder er schaut auf Pixel, Gomringer, der immer wieder vorkommt, Kuno Reber, den er unglaublich schätzt. Also er schaut auf diese Person und gleichzeitig weiß man ja, er war sehr befreundet mit vielen von diesen Leuten. Also er war in vielen Sachen sogar wahrscheinlich auch befangen und das schafft er, dass er da eine Distanz hat, dass er eben schreiben kann, dass er also eigentlich als Beobachter schreiben kann und es macht es auch nie zu, also es ist nie eine Eitelkeit, die sich dann vorschiebt oder eine Selbstreferenzialität, wo er plötzlich sagt, das habe ich schon da und da geschrieben, das habe ich schon, sondern überhaupt nicht, sondern es ist wirklich immer eine Offenheit. Das ist, ja, eben, ich weiß nicht, ob es eine Spezies ist, ich glaube, es ist Kurt Marti.
Ja, und er geht halt immer auf die Sprache. Das ist immer wieder der Ausgangspunkt, auch bei Kollegen und so. Wenn er über die schreibt, dann zitiert er irgendeinen Satz und geht dann einfach ganz von der Sprache aus. Und bei allem geht er so vor. Also, die Lektüren. die er pflegt. Zum Beispiel ein Begleitschreiben zu einer Speisekarte in Bellevue an Neujahr, glaube ich, 67, 68. Und da hat der Bellevue-Direktor ein politisches Pamphlet verteilt zur Speisekarte und schaut da auf die Welt und wie er dieses Pamphlet auseinandernimmt und sagt, also zum Beispiel steht dort drin, und immer noch hungern Hunderttausende auf der Erde, und Kurt Marti sagt einfach, es sind nicht Hunderttausende, es sind Millionen, also das ist einfach um den Faktor 10 daneben. Er sagt es viel schöner, als ich sagen kann, ich finde es jetzt gerade nicht.
Kurt Marti also, ein Mann der Theologie. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, hat er im Ton etwas Predigerhaftes?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Und das ist, also für mich ist ja diese, eben eigentlich diese Seite oder eben der Pfarrer, das ist das, was mich am meisten wahrscheinlich, wo ich am meisten Mühe hätte. Aber ich kann von ihm theologische, eigentlich, oder fast theologische Texte lesen und ich gehe da mit, obwohl ich ein ganz anderes, eine ganz andere Glaubensbild habe. Also ich bin Atheist und ich kann da mitgehen. Also ich kann sein Gottesbild und seine Auseinandersetzung mit Gott, das ist für mich offen und anregend und er nimmt mich da mit. Ich setze mich gerne in dieses Verhältnis, in dem er da steht. Und das ist auch, ich finde das auch ganz beeindruckend. Das ist, also wenn er ein Pfarrer ist, und das war er ja, also, aber dann ist er es ist nicht ein Pfarrer, der...
Nicht Ex-Kathedra, überhaupt ja. Nicht.
Also kein Mann der Dogmen, wenn man will.
Sowieso nicht. Einer, der Fundstücke sammelt. Ich habe übrigens jetzt noch diese schöne Formulierung gefunden. Zehntels Wahrheiten als Aperitif, sagt der Dorn. Ich finde das halt einfach sprachlich ganz wunderbar. Übrigens mokiert er sich ja auch gern über die Sprache der Pfarrer. Und er hat einen Aufsatz, wo er sich über die Sprache der Predigten auslässt. Und dann bringt er ein Beispiel für eine wirklich gute Predigt. Und dort bringt er das Gedicht von Mani Matter, denen, wo es gut geht, ging es besser, ging es denen besser, was weniger gut geht. Und das bringt er dann als Paradebeispiel eigentlich für eine gute Predigt.
Und dort ist eben ganz interessant, dass er es ja zeitgenössisch macht. Also er macht es wirklich in dem Moment, weil nicht das Lied gerade entstanden ist. Also es ist nicht etwas, heute würden, eben das war wahrscheinlich sehr oft, wurde das wahrscheinlich in der Kirche, mittlerweile kam dieses Lied vor. Aber das ist bei ihm im Moment, das ist direkt, neu ist dieses Lied entstanden und er erkennt gleich diese Kraft, die in diesem Text steckt.
Sie haben die Zeit von Mani Matter angesprochen und vielleicht könnten wir nochmal uns dem Charakter Kurt Marti ein bisschen nähern mit den Ereignissen des Jahres 1972. Einerseits verweigert ihm der Regierungsrat des Kantons Bern eine Professur an der Universität Bern im theologischen Bereich. Im gleichen Jahr wird ihm der große Literaturpreis der Stadt Bern verliehen. Da liest man doch auch etwas ab über diesen Kurt Marti, oder nicht?
Ich glaube, man liest etwas ab. Wobei ich muss sagen, diese Professur für Homiletik, das habe ich in dem politischen Tagebuch, steht das sehr ausführlich drin. Und mir gefällt das politische Tagebuch vor allem eigentlich von der, also als Anlage, also das, ich glaube, das kann man sehr leicht missverstehen und das wurde, glaube ich, auch zeitgenössisch missverstanden, weil es ging ihm eben dort nicht darum, dass er da abgelehnt wurde, sondern ihm ging es darum, eigentlich, wo erfahre ich in meiner persönlichen, in meinem Leben, wo erfahre ich Politik, wo ganz direkt, also in welchen Mikrostrukturen findet Politik in meinem Leben statt. Und dort geht er eben zum Beispiel nach, wie das passiert mit diesem Lehrstuhl, wie das vor sich geht. Und es ist frei von Ressentiment, es ist frei von Verletztheit, sondern es ist wirklich ein Interesse. Jetzt läuft das so, wie passiert das? Und auch nicht gleichgültig, also es ist nicht einfach nur der Gleichgültige, sondern es ist ein engagierter Beobachter seiner selbst. Und das war schon, glaube ich, schwierig zu begreifen. Das war nicht.
Ja, und das Politische, sein Begriff des Politischen, ich finde das wirklich interessant, wie er nämlich die Res privatissime gegen die Res publique verteidigt. Er sagt, heute entscheiden sich politische Prozesse nicht mehr durch politische Programme, sondern durch den persönlichen Lebensstil. Das sagt er dort. Und darum verteidigt er bei den Schriftstellern, dass die Res privatissime pflegen. Und er zitiert dann den Bixel, der aus Berlin in einen Brief geschrieben hat, ich bin froh, dass ich in Zuchwil schreiben darf.
Diese Texte, die wir hier lesen können, Notizen und Details 1964 bis 2007, das sind Beiträge aus seiner Zeitschrift Reformatio. Die hat jetzt mit dieser Buchherausgabe auch ihr Erscheinen eingestellt. Im Selbstverständnis war das eine Zeitschrift, die sich so verstand, ich zitiere da mal, eine generalistische Zeitschrift, die vor dem Hintergrund eines aufgeklärten Protestantismus mit Kultur, Politik und Religion befasst. Dieses Programm und der damit verbundene Stil werden in Zukunft fehlen. Werden Sie das wirklich?
Ich hoffe, dass die Lücke irgendwie gefüllt wird, aber das wird fehlen, ja. Zuletzt hatten Sie noch 800 Abonnenten. Sie haben es einfach nicht geschafft, an ein breites Publikum zu kommen. Hochqualitativ, wirklich das meiste hochwertige Texte. Und also ich muss auch dem Herausgeber einen Kranz winden, dem Hector Leibundgut.
Übrigens, dem Klaus Bäumlin.
Und dem Klaus Bäumlin, ja. Genau. Und dem
Schlupp, Bernhard Schlupp, dieses wunderbare Buch auch gestaltet hat.
Ja, ja, ja. Und beim Hector Leibundgut, schaut euch mal die alten Reformatio an, der hat wunderbare Fotostrecken gemacht. Der ist ein glänzender Fotoessayist und das hat fast niemand wahrgenommen.
Also jetzt, was Sie eben sagen, also Reformatio ist ja nicht, es ist nicht daran gescheitert, dass es nicht mehr gelesen wird, sondern es hat sich wirklich, also wie Sie es beschreiben, einfach auch an Veränderung, also es war eben sehr viel Arbeit, die man nebenher eben gemacht hat, also dieser Einsatz für so eine Kulturzeitschrift. Also da hat es eben, gibt ja auch eine Reihe von begabten Leuten jetzt, die da mitgemacht haben, aber das geht wie aus den privaten Umständen nicht mehr. Also sind alle so eingebunden, es ist so eine Hektik mittlerweile, dass sie diese Art eben von Redaktion nicht mehr aufrechterhalten konnten. Das fand ich erstaunlich, dass es eben nicht, es ist nicht daran gescheitert, dass sie es nicht mehr finanzieren können oder dass die Leserschaft nachlassen würde. Es ist nicht mal an dem gescheitert, wie viele Dinge eben ja heute scheitern, sondern es ist eigentlich an dem Modell, das Modell war nicht mehr zeitgemäß, das war nicht mehr so aufrecht zu erhalten.
Das heißt mehr ein Prinzip der Selbstausbeutung, als ja, dass das Konzept eigentlich der Zeitung überholt hätte. So ist es nicht.
Nein.
Trotzdem, eine generalistische Zeitschrift, die sich so vieles kümmert, die hatte einen Autoren, der quasi als Flaggschiff vorne dran stand, nämlich dieser Kurt Marti. Kurt Marti und seine Kolumnen, das war ja auch eine Art zu denken. Trotzdem nochmal zu diesem Punkt. Gibt es das heute überhaupt noch irgendwo in einer Zeitschrift?
Nein, ich glaube nicht, dass es das gibt, aber ich glaube auch eben, dass es das damals nicht so oft gab. Also Pixel-Kolumnen, die gibt's ja auch und die lese ich auch sehr gerne, auch in der Zusammenstellung. Trotzdem funktionieren sie ganz anders. Es sind ganz andere Arten eigentlich von Schreiben. Und sonst weiß ich in der Schweiz jetzt niemand, der so kontinuierlich auch Kolumnen geschrieben hat, die auch so, also die auch in der Zusammenstellung so funktionieren. Es ist nicht etwas, was es so überhaupt häufig gibt. Ich glaube, es ist wirklich eine ganz besondere Situation gewesen, ein besonderer Platz, ein besonderer Raum, den er da hatte und den er unglaublich gut benutzt hat weil er eben eigentlich ein Werk geschaffen hat darin.
1968 ja. Wurde schon angesprochen von Ihnen, Balznil. Gigneta hat gesagt, die Zeit läufte hinten dran. War er auch ein Produkt der 60er in dem Sinn?
Ja, sicher. Und er hat einfach Dinge wirklich ganz klar gesehen. Zum Beispiel über Graffitis hat er einen Aufsatz geschrieben, hat ein Buch in die Hand bekommen über Graffitis in New York und zitiert dann ein paar dieser Graffitis. Und ein paar Monate später sagt er, oh, jetzt sind diese Graffitis in Europa auch aufgetaucht. Da waren die Pariser Unruhen. Und dann konnte er eine ganze Kolumne füllen, nur mit Zitaten von solchen Graffitis. Für mich ist klar, so etwas findet heute in den Blog statt. Der hat auf eine Art auch den Blog erfunden, einfach vorausgenommen.
Das stimmt. Was ja auch interessant ist, ist, dass er sehr oft zitiert. Also das ist ja auch etwas, was man eigentlich in der Kolumne heute kaum findet. Dass jemand eine ganze Passage aus der NZZ, aus einer Kritik nochmal wiedergibt oder eben Dinge auch ja, wie zusammenmontiert. Und das ist erstaunlich. Das gehört eben zu dem Denken dazu, dass man die Dinge nicht alle neu formuliert, sondern dass man sagt, da wurde es eigentlich auf eine Art formuliert, wie ich es gerne wiedergebe und dann weiterdenken. Das stimmt, das hat eigentlich was von einem sehr guten Blog.
Und er muss zitieren, weil er eben auf die Sprache eingeht und ihm die Sprache wichtig ist und da muss er einfach manchmal größere Passagen, die muss er dann auslegen können. Natürlich, es ist eine Art Exegese, er ist eben ein Theologe, ein geschulter Exeget.
Sie hörten den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Aufhören möchte ich mit einem Gedicht von Kurt Marti, keinem Ausschnitt aus der Kolumnensammlung, weil das so gedrechselte Texte sind, dass man in der kurzen Zeit fast nichts vorlesen kann. Ein Gedicht von Kurt Marti zum Schluss. Kleiner Mann, hab Acht, was man mit dir macht. Lass dein Hirn nicht rosten, denn du kennst den Schlich, geht es um die Kosten. Darum sei nicht dümmer, als man gerade muss. Zahlen muss man immer, meist zahlst du zum Schluss. Sei es mit dem Leben, sei es nur mit Geld, zahlen muss man eben, denn so ist die Welt. Kleiner Mann, hab Acht, was man mit dir macht. Sie hörten den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser Thema heute: Kurt Marti und seine Kolumnensammlung namens Notizen und Details 1964 bis 2007. Zu Gast waren Guy Knetter und Bals Nil.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.